So, ich muss mich erstmal ein bisschen sortieren. Ja, ihr Lieben, es klang schon an, heute das große Thema Ewigkeitssonntag oder wie man es auch nennen kann, das gehört ja auch dazu, Totensonntag. Also es geht um dieses große Thema, ja, was ist mit unseren Toten, wie gehen wir damit gut um, aber auch woraufhin leben wir. Und in Vorbereitung auf die Predigt lief mir gestern eine interessante Person über den Weg und die möchte ich jetzt gerne mal hier vorne zu mir an die Seite bitten, und zwar die Gudrun Günther. Wir waren gestern im Gemeindehaus zusammen, also es ergab sich wirklich beiläufig am Tisch, dass wir uns unterhalten haben und ich die Gudrun kennengelernt habe. Ihr kommt regelmäßig in Gottesdienst zu uns und die Gudrun hat eine interessante Arbeit. Und ich dachte, das passt super zum Thema, deswegen interviewe ich sie jetzt kurz. Wir haben das auch nicht vorbereitet. Ich habe sie nur gefragt, bist du bereit, ein paar Fragen zu beantworten? Sie hat gleich ja gesagt. Das wird immer gut. Und zwar ich darf noch eins sagen, dann kannst du das gleich vorstellen. Die Gudrun ist examinierte Krankenschwester, wohnt in Grimmar, arbeitet bei der Diakonie Leipziger Land und ist dort verantwortlich für den mobilen Hospizdienst. Ich hoffe, ich habe das alles richtig gesagt. Gudrun, erklär uns mal, was ihr da macht.
Wir sind ein Team von 4 hauptamtlichen Koordinatorinnen und wir haben mittlerweile 53 ehrenamtliche Hospizhelfer. Das sind ganz tolle Leute. Wer so in dieses Ehrenamt geht, das sind besondere Menschen, die ein gutes Herz haben, die ein Stück Opfer bringen wollen für andere. Unentgeltlich. Ja, und die schicken wir in die Pflegeheime, mit denen wir kooperieren, oder auch ins Krankenhaus, oder auf die Palliativstationen im Umland, oder ins häusliche Umfeld. Und dort entlasten die Zugehörigen der Patienten, für die wir zuständig sind, für die wir beauftragt werden. Und da bringen die Zeit und Liebe und Kraft mit und leben. Denn wir begleiten Menschen, die leben. Wir bringen nicht den Tod, wie das manche denken, der Hospizdienst kommt, ganz gruselig. Nein, wir kommen zu Lebenden, die auf der letzten oder vorletzten Wegstrecke unterwegs sind. Und da bringen wir Leben, Liebe, Kraft und Zeit.
Gudrun, du hast schon ein paar Dinge erklärt, die ich dich auch noch fragen wollte. Also du hast schon erklärt, mobiler Hospizdienst, das heißt, ihr kommt zu den Menschen. Es ist nicht sozusagen ein Ort, wo Menschen hingehen auf ihrer letzten Reise. Du hast was erzählt von den Ehrenamtlichen. Ihr begleitet Menschen dabei. Was geschieht, wenn ein Mensch gestorben ist?
Wenn ein Mensch gestorben ist, dann läuft diese ganz normale Palette ab. Es wird das Bestattungsinstitut informiert, vorneweg muss der Arzt kommen. Das sind so die organisatorischen Sachen. Ja, und wenn Zugehörige da sind, dann versuchen wir Trauerbekleidung anzubieten, wenn sie gewünscht wird. Und die kann ganz, ganz vielfältig aussehen. Die Aussegnung selber wird von einer geistlichen Fachkraft getätigt, wenn es gewünscht wird. Und ansonsten haben wir Zeit, bis zu einem halben Jahr für die Trauernden immer mal da zu sein. Und das ist ganz vielfältig. Man geht zum Friedhof zum Trauern, man geht teilweise mit zu den Beerdigungen, zu den Bestattungen, man führt Telefonate, ja.
Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, heute Nacht noch mal gelesen oder heute Morgen, was ihr so macht. Und deswegen freue ich mich, dass du das auch sagst, das habe ich neu gelernt. Also Hospizdienst hört sozusagen nicht mit dem Sterben auf, sondern greift dieses wichtige Moment auch der Trauer auf, was du ja vorhin, Stefan, auch gesagt hast. Und jetzt ist es auch nicht abgesprochen, aber ich traue mir das jetzt mal, dir eine ganz persönliche Frage zu stellen. Du arbeitest damit, Menschen auf ihrer letzten Reise zu begleiten und du schulst Menschen, Ehrenamtliche, dass sie Menschen ein würdiges Sterben ermöglichen. Was macht das mit dir im Blick auf dein eigenes Sterben?
Ich habe diesen Dienst übernommen, weil ich angefragt wurde. Der lag damals brach. Und die Diakonie muss das aber vorhalten, einen Hospizdienst. Und da hat mein damaliger Chef gesagt, wir schicken dich raus als Offizier für den Glauben. Also, das ist ganz ermutigend gewesen und er hat mich auch ganz doll dabei unterstützt, jahrelang. Und ich selber habe mir gesagt, naja, Offizier für den Glauben, was ich ans Sterbebett bringen kann, ist die Tatsache, dass ich keine Angst vor dem Tod habe. Deswegen macht die Bekleidung Sterbender für mich nichts Erschreckendes. Es macht mir keine Angst, wenngleich ich erlebe, dass Menschen sehr angstvoll sterben können. Aber ich habe meinen Jesus an meiner Seite mein Leben lang. Und wenn ich erlebe, dass Menschen trotz Gebeten und trotz des Handhaltens in Furcht und Verzagtheit gehen, dann kann ich ihnen immer noch auch Gebete hinterher schicken in die Welt, in der sie dann sind. Und es verändert meine Haltung aber gar nicht. Ich bin in meinem Jesus gesichert, solange ich hier bin und dann erst recht, wenn ich bei ihm bin.
Ja, vielen Dank, Gudrun. Danke, dass du dich auch spontan gefunden hast.
Gerne.
Ins Mikro mit runter. Ihr wisst ja, ich habe meistens drei Punkte, die kann ich mir auch immer gut merken. Mein erster Punkt war, und dazu hat die Gudrun jetzt schon viel beigetragen, gut mit dem Sterben umgehen. Also wenn wir über das Thema Tod und Ewigkeit nachdenken, ist es wirklich wichtig, dass wir uns diesem Thema zuwenden, gut mit dem Sterben umgehen von Menschen, die uns umgeben, aber auch mit dem eigenen Sterben. Und liebe Freunde, liebe Geschwister, das ist ja nicht nur ein Thema ab der Lebensmitte oder so, sondern, naja, das geht jeden an. Also egal wie alt du bist, es ist gut, sich damit auseinanderzusetzen. Wir haben vorhin einleitend auch schon gehört, es gibt diesen Psalm 90, wo eben gebetet wird, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, dass wir das annehmen, dass wir dem ins Auge schauen, damit wir klug werden. Also, ihr Lieben, wenn ihr klug werden wollt, schaut dem Sterben, schaut auch dem Tod ins Angesicht. Das ist jetzt erstmal gar nicht so unbedingt christlich, aber das ist etwas sehr, sehr Wichtiges, dass man sich damit beschäftigt. Und ihr wisst, das ist tabuisiert, man spricht da nicht gerne drüber, man macht sich vielleicht auch nicht so Gedanken. Ich kann nur erzählen, ich führe es jetzt nicht aus, was wir dann weiter besprochen haben. Also meine Frau und ich, wir saßen neulich am Tisch und Annette ist ja noch nicht lange hier und dann sagte sie zu mir, du, wir müssten doch irgendwie mal, Kinder sind ja aus dem Haus, ihr wisst das, wir müssten mal ein Testament aufsetzen. Habe ich gesagt, okay. Und dann kamen wir ins Reden drüber, einfach in Vorbereitung auf das, was die meisten irgendwie von uns auch erwartet oder fast alle. Und dann kamen wir drüber zu reden, was wäre eigentlich, wenn ich morgen sterben würde, habe ich die Frage gestellt, wo will ich eigentlich liegen? Will ich da auf dem Südfriedhof liegen oder so? Also ich will euch ermutigen, euch solche Fragen zu stellen, und das fand ich auch so stark jetzt auch von der Gudrun, dass sie das gesagt hat, also indem wir uns diesen Fragen stellen, verliert es auch die Angst. Weil es gehört zum Leben dazu, es gehört auch zur Schöpfung dazu, dass wir sterben. Und deswegen ist es gut, dass es ein Thema hat, und es ist nicht nur ein Thema heute für diesen Sonntag, sondern das Sterben gehört zum Leben. Und deswegen gut mit dem Sterben umgehen. Das heißt also, sich begleiten lassen, vorbereitet sein. Wir haben vom Hospizdienst gehört. Und ich würde es so formulieren, zur Kunst des Lebens gehört auch die Kunst des Sterbens. Ich habe das vielleicht schon mal ausgeführt. Ich habe mich ja auch ein bisschen mit Martin Luther beschäftigt. Der hat ja auch so Traktate geschrieben, also für die einfachen Leute. Und ein berühmtes Traktat trägt die Überschrift von der Bereitung zum Sterben. Und da führt er aus, was man damals Ars Moriendi nannte, also die Kunst des Sterbens. Das war also für die vorherigen Generationen, egal ob sie Christen waren oder nicht, etwas ganz Natürliches, dass es also eine Kunst des Sterbens gibt. Das war mein erster Punkt. Gut mit dem Sterben umgehen. Zweitens, das Beste kommt noch. Oder wenn Jesus wiederkommt. Wir haben das Thema Ewigkeitssonntag, wir haben das Thema Totensonntag und die Frage, die sich gerade in diesen Momenten stellt, wenn ein Mensch gegangen ist, wenn ein lieber Mensch nicht mehr unter uns ist, stellt sich, wohin gehen wir, wohin sind diese Menschen gegangen? Und ihr wisst das wahrscheinlich, aber wahrscheinlich kann man das nicht oft genug wiederholen, für mich ist das der Kern des christlichen Glaubens. Also auch wenn ich an einem Grab stehe, es ist der Kern des christlichen Glaubens, was da gesagt werden kann oder eben auch nicht, dass wir daraus leben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist und dass uns das eine Hoffnung gibt über die Trauer und über die Tränen und über alles Leid dieser Welt hinweg. Also das ist der Kern des christlichen Glaubens. Ich denke, das wissen viele von uns. Wir haben vielleicht auch zumindest theoretisch das Wissen, ja, einmal gibt es da eine neue Welt bei Gott, wir können bei ihm sein, für immer beim Herrn. Allerdings, die Zeit, in der wir leben, ist ziemlich schwer. Es gibt viele Dinge, die uns mutlos machen. Ich brauche das gar nicht ausführen, ihr habt eigene Filme, die da im Kopf ablaufen. Und ich meine, ihr würdet mir wahrscheinlich auch zustimmen, wenn ich sage, der Blick auf den Himmel ist ziemlich verdunkelt. Ich denke, das gilt für unsere Zeit. Das färbt natürlich aber auch auf uns Christen ab, dass uns das gar nicht so bewusst ist, diese Himmelssehnsucht früher Generationen, die wir in den alten Gesangbuchliedern dann immer wieder auch so haben. Also dass gesungen wird, wenn wir denn nur endlich aus diesem Jammertal hinaus geleitet, hinübergeleitet sind und für immer beim Herrn sind. Das ist auch für uns Christen nicht mehr so selbstverständlich. Und auch bei den ersten Christen, jetzt komme ich zum Bibeltext, auch bei den ersten Christen, die sind gelehrt worden über die Hoffnung der Auferstehung. Und trotzdem sind sie in eine tiefe, hoffnungslose Trauer gefallen, als dann die ersten Leute unter ihnen starben. Und deswegen kommen wir zu unserem Text aus dem 1. Thessalonicher Brief. Ich lese ihn, er ist auch abgedruckt. Es ist der älteste Paulusbrief, den wir haben. Das älteste Schriftdokument der Christenheit. Die Evangelien sind erst später aufgeschrieben worden. Und da heißt es im 4. Kapitel: Brüder und Schwestern, wir wollen euch nicht darüber in Unkenntnis lassen, was mit den Verstorbenen geschieht. Denn ihr sollt nicht um sie trauern wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Wir sind doch davon überzeugt, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Ebenso gewiss wird Gott die Verstorbenen durch Jesus und gemeinsam mit ihm aus dem Tod herausführen. Denn das sagen wir euch mit einem Wort, das vom Herrn kommt: Wir, die noch leben, wenn der Herr wiederkommt, haben den Verstorbenen nichts voraus. Der Herr selbst wird vom Himmel herabsteigen, wenn der Befehl ergeht. Die Stimme des Erzengels erklingt und die Trompete Gottes ertönt. Dann werden zuerst die Toten auferweckt, die zu Christus gehören. Und danach werden wir, die dann noch am Leben sind, zusammen mit ihnen weggeführt. Wir werden auf Wolken in die Höhe emporgetragen, um dem Herrn zu begegnen. Dann werden wir für immer beim Herrn bleiben. Macht euch mit diesen Worten gegenseitig Mut. Ich erinnere nochmal dran, wir sind im zweiten Punkt, das Beste kommt noch oder wenn Jesus wiederkommt. Erstaunlicherweise, ich habe das eben kurz schon angedeutet, ist es auch bei den ersten Christen so, dass Theorie und Praxis auseinanderdriften. Also, Paulus hat die Gemeinden dort gegründet, das sind junge Christen. Natürlich hat er ihnen die Hoffnung auf Auferstehung weitergegeben. Jetzt sterben dort die ersten Menschen und offensichtlich verfällt die Gemeinde dort in eine tiefe Traurigkeit, in eine tiefe Mutlosigkeit, weshalb Paulus diesen Brief schreibt und, naja, diese Dinge aus dem Glaubensbekenntnis noch einmal ganz, ganz festmacht. Also, liebe Leute, ich erinnere euch nochmal dran, ich sage es mit meinen Worten, unsere Hoffnung hängt an Jesus Christus. Also alles, was wir über dieses Thema sagen, über Sterben, über Tod, über Auferstehung, es hängt immer an Jesus Christus. Es hängt an seinem Sterben und es hängt an seinem Auferstehen. Daran hängt auch ihr, daran hängen wir alle. Und wir glauben das mit fester Gewissheit, dass uns das mit betrifft, die wir an Christus festhalten, die wir von ihm gehalten sind. Also so wie Christus durch den Tod hindurch auferstanden ist, so werden wir auch mit Christus leben. Das sagt Paulus noch einmal sehr deutlich und er findet schöne Formulierungen. Er sagt dann, wir werden dann für immer beim Herrn bleiben. Und er sagt das auch in die Sorgen der damaligen Zeit hinein. Die haben auch ihre Sorgen gehabt, deswegen haben sie das auch ein Stück vergessen. Also in die Sorgen, die sie sich gemacht haben, in die Krankheit, das trifft uns ja auch, in die Mutlosigkeit, vielleicht auch in das, wenn wir auf unsere Welt schauen und denken, was soll das alles noch werden? In diese verschleierte Situation hinein, wo der Himmel gar nicht so sichtbar wird, sagt Paulus diese Worte. Und jetzt führt er noch etwas aus, was für die ersten Christen ganz besonders bedeutsam war und was ich uns auch wieder ein bisschen hochheben möchte, dass er nämlich darauf zu sprechen kommt, wie wird das eigentlich sein, wenn Jesus wiederkommt? Ich behaupte mal, ich gehe da von mir aus und ich denke, vielen von euch wird es auch so gehen. Ja, es ist irgendwie drin, wer an Jesus glaubt, der wird, wenn er mit ihm stirbt, auch leben. Aber dass es so ein großes Gewicht hat wie bei den ersten Christen, dass es ganz, ganz, ganz entscheidend ist, wenn die Wiederkunft des Herrn ist, das ist auch ein bisschen weggerutscht. Ich möchte euch das mal kurz erklären, wie das damals war. Bei den ersten Christen gab es eine große Sehnsucht danach und auch immer wieder das Gebet, möge der Herr doch möglichst schnell wiederkommen. Möglichst schnell. Paulus ist auch in seinen ersten Briefen zumindest davon ausgegangen, er wird das selbst noch erleben. Das ist der früheste Paulusbrief, deswegen können wir das hier lesen. Und die frühen Christen hatten eine Eigenart, das sagen auch die frommen Juden, wenn ein Kind geboren wird, sagt man, mögest du die Tage des Messias erleben. Also besonders gut haben es die Menschen, die den Messias erleben. Für die ersten Christen war klar, Jesus ist der Messias. Aber das Entscheidende passierte für sie an dem Tag, wenn Jesus wiederkommt. Und deswegen hatten die Christen in Thessalonich ein Problem, weil sie sich die Frage gestellt haben, wie ist das eigentlich, jetzt sind die ersten Menschen schon gestorben? Wenn Jesus wiederkommt, fallen die dann eigentlich aus diesem Segen raus, dass sie den Messias nicht sehen? Und dann führt Paulus das ja auch noch aus mit Entrückung und so weiter und so fort. Ich will das gar nicht so vertiefen. Es kommt ja hier sehr deutlich vor, dass Paulus sagt, wenn der Tag des Herrn kommt, dann werden die Toten auferstehen, also die schon gestorben sind, und alle zusammen werden dem Herrn entgegen schweben, steht nicht hier, aber entgegengezogen werden. Einzelheiten sind jetzt, glaube ich, auch nicht so wichtig. Nur, dass wir mal verstehen, was war eigentlich deren Problem, das ist ein bisschen anders als unser Problem. Deswegen waren die, sie wussten von der Lehre, ja, Jesus schenkt ewige Gemeinschaft, aber sie waren besonders betroffen darüber, weil sie alle glaubten, wir gehören noch zur ersten Generation, die es erlebt, dass Jesus wiederkommt. Und da sagt Paulus sehr klar, es ist völlig egal, wann ihr sterbt, die Hauptsache ist doch, ihr seid beim Herrn. Und er macht das dann schon. Wenn er also wiederkommt, dann zieht er alle zu euch. Mein dritter Punkt, vielleicht der wichtigste Punkt, Hoffnungsträger sein. Ganz einleitend sagt Paulus, bevor er dann die Lehre ausführt, Brüder und Schwestern, wir wollen euch darüber nicht in Unkenntnis lassen, was mit den Verstorbenen geschieht, denn ihr sollt nicht um sie trauern wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Paulus verbietet nicht das Trauern. Versteht mich nicht falsch, versteht auch den Paulus nicht falsch. Aber Paulus setzt etwas entgegen den Menschen, den Christenmenschen, die keine Hoffnung mehr haben. Und damit trifft er uns ins Herz. Keine Hoffnung haben. Und Paulus führt das aus und sagt, Leute, wir haben einen Gott der Hoffnung. Das bezieht sich nicht nur auf das Thema Auferstehung. Das bezieht sich nicht nur auf die, Entschuldigung, egoistische Frage, was mal wird, wenn ich sterbe oder wenn meine Lieben sterben, sondern wir haben einen Gott der Hoffnung. Und das verbindet sich mit diesen ganzen Themen, Ewigkeit, Tod und Sterben. Und deswegen ermutigt Paulus die Korinther und ermutigt auch uns, dass wir von diesem Gott der Hoffnung leben und dass das auch unsere Perspektive bestimmt. Wir sind in einem Pavillon der Hoffnung. Ich weiß nicht, ob das nur eine subjektive Wahrnehmung ist, ob es schwieriger wird zu leben, keine Ahnung. Das können spätere Generationen beurteilen. Ich glaube, jede Generation denkt, bei uns ist es besonders schwierig. Aber ihr stimmt mir bestimmt zu, was wir brauchen in dieser Trostlosigkeit, in dieser Depression, ist Hoffnung. Ich glaube, das brauchen wir für die Gesellschaft, da spreche ich noch gar nicht vom christlichen Glauben. Wir brauchen einfach Hoffnung, dass es weitergeht. Und hier ist aber auch wirklich der Glutkern des christlichen Glaubens berührt. Wir haben durch Jesus Christus, durch sein Sterben und Auferstehen die Hoffnung, dass es weitergeht. Und deswegen sagt Paulus ganz am Schluss, dann werden wir für immer beim Herrn bleiben, macht euch mit diesen Worten gegenseitig Mut. Ihr kennt die Erfahrung, jedem von uns trifft das, dass wir auch mal den Kopf hängen lassen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Gemeinschaft untereinander suchen und dass wir uns mit diesem Wort Mut machen. Mut machen, dass Jesus uns einmal ganz zu sich ziehen wird und dass es schön ist, wenn er wiederkommt. Das Beste steht wirklich noch aus. Amen.